So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich sehr, wieder unter euch zu verweilen. Genau, ich war ja in Mecklenburg-Vorpommern 2 Wochen lang bei der Verabschiedung von unserem früheren Senior-Mentoren-Ehepaar bei Günther und Loni Seid. Und habe da natürlich viel Bewegendes erlebt. Ich habe so am Schluss dann zu Günther gesagt, zusammengefasst, was haben wir gemeinsam an diesem Wochenende zusammen geklatscht, gelacht und auch ein paar Tränen vergossen. Es war wirklich sehr berührend. Und ich habe so gedacht, wenn man so verabschiedet wird wie die beiden, dann muss man irgendwas richtig gemacht haben. Also sie sind wirklich große, große Vorbilder für mich. Und als ich dort war, sind ganz, ganz viele Erinnerungen hochgekommen, positive Erinnerungen. Und ich war sehr berührt und sehr bewegt, einfach zu sehen, was Gott da gemacht hat. Wie toll sich diese Gemeinde einfach auch entwickelt hat. Und ich wurde an unterschiedliche Situationen auch erinnert in der Vergangenheit, wo wir auch in Neubrandenburg waren, wo es auch Herausforderungen gab. Und an Gottes wunderbar und an wie Gott da wunderbar eingegriffen hat und an seine wunderbaren Taten in der Vergangenheit. Und das hat mich sehr, sehr berührt und es war sehr, sehr stark. Genau, ihr hattet auch 2 gute Sonntage. Genau, Michaels Predigt über Psalm 23, da konnte ich am Livestream mitverfolgen. Hat mich sehr berührt, fand ich sehr erbaulich. Und sehr inspirierend über den guten Hirten, wie er uns führt, wie er uns leitet. Also vielen Dank, lieber Michael, dir nochmal für die sehr starke Predigt. Und letzten Sonntag Rainer Bruns, also vielen Dank, auch in meiner Abwesenheit habt ihr den Gast wunderbar aufgefangen. Ihr kennt ihn ja auch besser als ich. Genau, das war auch sehr, sehr gut und sehr ansprechend. Und wir werden auch heute Morgen in der Predigtreihe Sing meinen Song, die Predigtreihe über die Psalmen, weitergehen, beziehungsweise ich darf sie heute Morgen abschließen, diese Predigtreihe. Und ich möchte heute Morgen den Psalm 103 mit euch anschauen. Und auch dieser Psalm passt sehr, sehr gut, denn in diesem geht es ebenfalls um die wunderbaren Taten Gottes und warum es so wichtig ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern und dass wir sie auf keinen Fall vergessen sollten. Also der Psalm hilft mir nach Neubrandenburg, weil da einfach auch so eine Verbindung da ist. Und vielleicht und hoffentlich gibt es auch in deinem Leben Dinge, wo du dich daran erinnern darfst, wie Gott wunderbar gewirkt hat. Genau, Folie 2, ich lese ihn einmal vor und dann gehen wir auf ein paar Aspekte davon ein. Genau. Psalm 103 von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, lobe seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Nächste Folie. Wie sich aber ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist er aber nicht mehr da. Und ihre Städte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn, sie währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach auch tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Also ich glaube, es kommt deutlich raus, um was es geht, ne? Den Herrn zu loben mit allem, was wir sind. Aber was sich hier durchzieht, ist auch immer wieder das Erinnern und das Vergessen. Wir vergessen so vieles, oder? Termine, den einen oder anderen Geburtstag, vielleicht eine wichtige Telefonnummer. Gut, das ist vielleicht nicht mehr so arg, weil es alles eingespeichert ist im Handy. Das war früher anders, wo man sich erinnern musste. Und da ging das aber auch, weil wenn man eine Nummer auf der Drehscheibe 10-mal gewählt hat, war sie irgendwann abgespeichert im Kopf. Man vergisst, wo man seine Schlüssel hingelegt hat, wo man seine Schuhe ausgezogen hat. Ich vergesse regelmäßig, wo ich meinen Geldbeutel oder mein Handy hingelegt habe. Wird dann immer spannend, wenn ich dringend los muss. Und was ich auch oft vergesse ist, ihr lacht jetzt vielleicht, aber wo ich mein Glas hingestellt habe. Und ihr wisst, wenn ich mein Glas nicht finde, ist das sehr dramatisch, weil dann kann ich nichts trinken. Und wenn ich nichts trinke, dann hat es dementsprechend Folgen. Ihr wisst, welche Folgen das hat, Kopfschmerzen und so weiter und so weiter. Ich könnte ja auch ein neues nehmen, aber ich will ja auch kein frisches Glas dreckig machen. Deswegen suche ich das eine. Wo habe ich es hingestellt? Und all diese Dinge. Bei mir ist es leider auch so, dass ich mir sehr schlecht Namen merken kann. Das ist als Pastor doch sehr, sehr ungünstig, wenn eine Person das erste Mal im Gottesdienst ist und sich mir mit Namen vorstellt und sie kommt vielleicht nach ein paar Wochen, 2, 3 Wochen mal wieder und ich dann sage, sorry, sag mir nochmal deinen Namen, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Das ist dann für viele Leute nicht so toll, weil wir werden nicht gern vergessen, oder? Mein großer Vorteil ist der, dass ich mir zwar nicht gut Namen merken kann, aber dass ich mir sehr gut Geschichten merken kann und ich kann mir auch sehr gut Unterhaltungen merken. Ich kann dann den Leuten sagen, ich weiß seinen Namen zwar nicht mehr, aber ich weiß, wir haben uns an dem Sonntag über folgendes Thema unterhalten. Und dann reiße ich das immer wieder raus, dann Leute, ja, stimmt, richtig, er hat mich doch nicht vergessen. Und das ist immer mal interessant, wo unser Kopf ist wie ein Sieb. Ne? Die Anna hat es hingehängt, hat du Kopf wie Sieb, wo du aufschreiben, bei uns an der Pinnwand. Und manche Sachen können wir uns dann doch gut merken. Und wie gesagt, wir werden nicht gerne vergessen. Wenn Leute denken, Mensch, wir hatten doch so eine gute Zeit zusammen und jetzt erinnerst du dich nicht mehr an mich, an das, was wir erlebt haben, an das, was wir zusammen gemacht haben, was wir zusammen durchgemacht haben, das wäre doch sehr, sehr ungünstig. Und doch ist es so, dass es Gott ganz oft so mit uns geht. Und dass es ihm auch ganz oft mit seinem Volk so gegangen ist, eigentlich ständig. Das zieht sich durch die Bibel durch. Da wären unzählige Beispiele zu nennen. Zum Beispiel, die Israeliten erleben mächtig das Eingreifen Gottes, die Befreiung aus der Sklaverei, die Meerteilung. Das Meer teilt sich vor ihnen. Wahnsinn, was da passiert. Und wenig später sind sie schon wieder am Murren, am Meckern. Und dann gießen sie sich das goldene Kalb. Und das steht in Psalm 106, Vers 20, das habe ich jetzt nicht auf der Folie, steht dran, sie tauschten ihren herrlichen Gott ein gegen das Bild eines grasfressenden Ochsen. Man muss sich mal vorstellen, sie haben so viel erlebt, Gottes wunderbare Taten, sein Eingreifen, und dann haben sie ihn vergessen. Sie haben ihn ersetzt durch einen Götzen, durch etwas anderes. Jeremia 2, Vers 13 bringt es auch auf den Punkt, denn mein Volk, es tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten können. Wenn wir Gott vergessen, Wenn wir aus der lebendigen Quelle nicht mehr trinken, dann hat es fatale Folgen. Noch schlimmer, als wenn wir natürliches Wasser nicht mehr trinken. Also hier ist auch die Verknüpfung, so wie ich euch das vorher mit meinem Glas erzählt. Wenn wir die lebendige Quelle verlassen, dann hat es fatale Folgen. Das merken wir in der Bibel immer wieder, was passiert ist, wenn das Volk seine lebendige Quelle verlassen hat und wenn es sich Zisternen gegraben hat. So sind wir Menschen auch. Wir versuchen, unseren Lebensdurst zu stillen mit so vielen Dingen, die aber alle nur sind wie Zisternen, die Löcher haben, die, was uns nicht satt macht. Man sagt, so wie man auch sagt, der Spaß hat ein Loch. Also es ist so, man fühlt sich mit etwas, aber es hält nicht. Das Wasser wird nicht gehalten wie in diesen Zisternen. Die Menschen, die die Wunder Jesus sahen und von ihm begeistert waren, riefen kurz darauf, kreuzigt ihn. Und wie ist es in unserem Leben? Haben wir nicht schon so oft Gottes Wunder gesehen? Ich hoffe, du kannst da ja sagen. Und wenn nicht, dann möchte ich dich ermutigen, streck dich danach aus. Denn er möchte sich dir zeigen, er möchte sich dir offenbaren. Er hat so viel Gutes für dich geplant. Er hat für dich Zukunft und Hoffnung. Wie ist es in unserem Leben? Wie oft sehen wir seine Wunder, sein Wirken? Und dann, wenn wir in schwierige Situationen kommen, dann sind wir so fokussiert auf die Schwierigkeiten und auf die Herausforderungen und wir vergessen so oft, wie uns Gott schon so oft rausgeboxt hat. Und wir verlieren den Fokus, so wie Petrus, der den Blick abwendet von Jesus und auf die Wellen guckt und untergeht. Aber Jesus ist da, um ihn rauszuziehen. Jesus ist da, um ihn zu retten und um ihn zu erinnern. Petrus, wer bin ich? Wer bin ich? Guck auf mich und nicht auf Wind und Wellen. Und David, er macht in diesem Psalm das Gleiche. Er fordert sich selbst dazu auf, Gott und seine guten Taten nicht zu vergessen. Aber das finde ich interessant. Er spricht ja zu sich. Genauer gesagt spricht er zu seiner Seele. Er spricht zu sich selber. Wenn er sich selber Mut, aber auch was Ermahnendes zuruft. Und er sagt hier Folie 4 diese Worte. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Worte stehen im Präsens, also im Jetzt. Ist richtig grammatisch, gell? Das bedeutet, nicht gestern will ich mich erinnern, sondern heute will ich mich erinnern, jetzt will ich mich erinnern an seine guten, wunderbaren Taten. Und hier steht, alles, was in mir ist, soll Gott loben. Was ist da in uns drin? Oh, so vieles, oder? Es gibt so vieles, was in uns drin ist. Freude, Schmerz, Trauer. Wir hatten mal die Predigtreihe über die Emotionen, über die Gefühle. Alles steht Kopf über Freude, Trauer, Wut, Scham, alles Mögliche. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was da alles in uns drin ist, was da alles versucht, die Führung zu übernehmen. Und gut ist es, Jesus übernimmt die Führung. Da ist so vieles in uns drin. Und all das, was in uns drin ist, das Gute wie das Schlechte, die guten wie auch die schlechten Gefühle, all das soll Gott loben. Und wir sehen genau das in dem Psalm, wir haben uns jetzt ja ein paar Wochen mit den Psalmen beschäftigt, dass genau das stattfindet, dass auch das Klagen, auch das sich bei Gott auskotzen seinen Platz hat. Es gibt Lobespsalmen und Klagespsalmen. Beides hat seinen Platz bei Gott, dass auch das, wo ich schlechte Gefühle habe, dass ich es zu Gott bringe und sage, so geht's mir, so sieht's aus in mir und ich bring dir das, ich lege das alles vor dich hin. Und ich glaube, wir brauchen keinen Trick, um unsere Stimmung zu heben, also so nach dem Motto, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber wir brauchen diese Entscheidung, das hat Anna heute Morgen schon gut gesagt, die Entscheidung, ich entscheide mich, dich zu loben. Egal, was in mir ist, ich entscheide mich, dich zu loben. Und Sandra hat es auch gesagt, das hat Auswirkungen, was wir singen auf die unsichtbare Welt. Wenn wir Dinge singen, wenn wir Dinge proklamieren, wenn wir Dinge benennen, das ist so entscheidend und so wichtig. Und wenn ich auch, wenn es mir gar nicht zum Loben ist, oft ist es uns nicht zum Loben, oder? Ich entscheide mich trotzdem dafür, dich zu loben, weil du es verdient hast. Und wenn wir uns entscheiden und da vorausgehen, dann wird es andere folgen, weil es in der unsichtbaren Welt eine Auswirkung hat. Ich habe das schon mal gesagt, ich muss immer denken an das Comic von Charlie Brown, wo, ich weiß nicht, wie heißt das Mädel bei Charlie Brown, die dann zu ihm sagt, guck mal, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es dir schlecht geht und wenn du dann die ganze Zeit nur so rumläufst, dann hat das natürlich Auswirkungen. Aber in dem Moment, wo du deinen Rücken gerade machst und gerade ausguckst, schon allein das hat Auswirkungen, weil dann wird es schon schwieriger, betrübt zu sein. Also damit will ich sagen, das fand ich so witzig, damit will ich sagen, manchmal braucht es von uns eine Entscheidung, etwas zu tun und das andere wird folgen. Und das andere wird folgen. David weiß sehr wohl, in jeder Situation mit allem, was in mir ist, Gott zu loben, das passiert nicht einfach so. Das passiert nicht einfach so von alleine. Er muss seine Seele aktiv dazu auffordern, nicht zu vergessen, was Gott getan hat. Ich sage dir, meine Seele, vergiss es nicht. Und ich finde, da gibt es so zwei Bilder, ich habe euch das auch schon mal gesagt, Uwe Schäfer, der Prediger unserem Bund, hat immer gesagt, es ist wie wenn dich jemand am Kragen packt und sagt, vergiss es nicht, vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich glaube, seelsorgerlich, je nach Situation, sind zwei Aspekte notwendig. Also, wenn jemand niedergeschlagen ist, ist es vielleicht gut, die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat, vergiss es nicht. Und wenn jemand vielleicht nur am Motzen und am Schimpfen ist und am Gott fluchen ist, dann ist es vielleicht auch mal notwendig, ihn am Kragen zu packen und sagt, Alter, das ist schon wieder veraltet, was sagt man heute, Dicker, Dicker, wie auch immer, vergiss nicht, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Hör auf mit dem Gejammer und dem Gemotze. Vergiss nicht, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Mein Bruder, der jetzt ja auch, der schon verstorben ist, der hat damals immer gesagt in Bezug auf Liara, auf unsere erste Tochter, die anderen Kinder hat er nicht mehr kennengelernt, hat er zu mir, hat immer gesagt, beschwer dich ja nicht. Also beschwer dich bloß nicht. Wenn wir mal eine schwere Nacht hatten und man hat nicht so gut geschlafen, so, die Nacht war hart, beschwer dich bloß nicht. Was wollte er damit sagen? Natürlich kann es mal herausfordernd sein. Natürlich kann es auch Situationen geben, die sind nicht zum Jubeln oder zum Loben oder zum Freuen vielleicht. Aber er sagt, beschwer dich nicht, weil dieses Kind, was du bekommen hast, ist so wertvoll. Das ist so ein großer Schatz. Und vergiss es nicht in diesen schwierigen, in diesen herausfordernden Situationen. Beschwer dich nicht, sondern erinnere dich, was du Gutes hast. Erinnere dich an das Gute, anstatt dich zu beschweren. Das wollte er sagen mit diesen einfachen Worten. Und mit Gott sollten wir es genauso machen. Anstatt uns zu beschweren, uns erinnern an das Gute, was er getan hat. Und deswegen haben wir das in den Psalmen ja immer diese Wendung, dass nach verselangem Motzen und Klagen und sich auskotzen auf einmal eine Wendung kommt. Meistens wird die Wendung eingeläutet durch ein Dennoch. Oder doch ein Trotzdem. All das ist alles wahr. So geht's mir. All das erlebe ich. All das, meine Feinde und so weiter und so weiter. Bedrängnis, Bedrängnis, Bedrängnis. Ist alles richtig, ist alles wahr, ist alles real. Wir tun jetzt so, als wäre das nicht da und schweben irgendwie. Ach, mir geht's gut. Nein, es ist nicht wahr. Es ist wahr, diese Bedrängnis. Alles ist da, alles ist existent, es ist real. Aber dennoch, trotzdem bist du Gott doch größer. Du bist mein Heil und mein Schutz. Vor wem sollte mir grauen? Du bist meine Kraft und meine Stärke, mein Licht und mein Heil und so weiter und so weiter. Und dann kommt die Wendung. Und dann verwandelt sich Klagen in Loben, Trauer in Freude. Okay, Folie 5. Nicht erschrecken, wir gehen das nicht alles durch. Ich wollte euch das nur mal strukturiert zeigen, wie das aufgebaut ist. An was sollen wir uns alles erinnern? Und David zählt da konkret ein paar Dinge auf, an die wir uns erinnern sollen. Jetzt ist es so, also wir sollen uns erinnern, das steht alles in diesem Psalm drin, dass Gott unsere Sünden vergibt, dass er gnädig und barmherzig ist, dass er sich um uns sorgt, dass er sich um uns kümmert. Und wir sollen uns daran erinnern, dass er derjenige ist, der auf dem Thron sitzt und regiert. Jetzt ist es bei dem Psalm, das ist ja ein Lied, so, also Vers 3 geht es darum, dass er die Sünde vergibt. Vers 4 um Gnade und Barmherzigkeit. Vers 5, dass er sich sorgt und kümmert. Dann geht es wieder ums, dann und so weiter. Ihr seht es ja hier, ne? Dann Vers 8 und 9 wieder um Gnade und Barmherzigkeit. Dann Vers 10 bis 12 wieder darum, dass er die Sünden vergibt. Und in einem Lied macht es natürlich Sinn, dass sich immer wieder Elemente wiederholen, Aspekte nochmal verdeutlicht werden, weil das eine Poesie ist. Aber in einer Predigt strukturiert ist das eher schwierig, das dann Vers zu Vers. Ich habe gedacht, ich mache das Vers für Vers, wird hier aber nicht passen, weil wir dann thematisch komplett durcheinander kommen würden und es wird sich ständig wiederholen. Deswegen so für euch mal kurz sortiert, dass ihr die Struktur des Psalmes erkennt, wo in welchen Zeilen geht es worum. Und in allem geht es darum, wir sollen uns an all das erinnern, dass Gott unsere Sünden vergibt. Hey, und es ist so großartig. Wenn man die Menschheitsgeschichte guckt, da hatten Menschen ganz oft an ganz komische Götter geglaubt. An Götter, die auch mal zornig waren und die müssen alles Mögliche tun, schreckliche Opfer bringen und so weiter, um unsere Götter, unsere Gottheiten irgendwie zu besänftigen. Da war ein Angstverhältnis da den Göttern gegenüber. Ein Gott, der sagt, ich vergebe dir deine Schuld, deine Sünde, ich vergebe dir von Herzen gern, ist für diese Menschen sicherlich was Revolutionäres, Besonderes. Gott, er sagt uns, egal was war, wir fangen neu an. Wir fangen neu an. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir vor Gott keine Angst haben brauchen, weil er es gut mit uns meint. Er erzieht uns auch, er möchte uns auch verändern, sage ich gleich noch was dazu. Er möchte auch sagen, hey, da sind Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung. Auch das ist wichtig, dass wir da Gott in unser Leben blicken lassen, dass wir sagen, Gott, verändere mich. Ich möchte mich heiligen. Ich möchte Dinge verändern. Aber das Schlimmste, also wenn ich so denke an die Beziehung zu meinen Kindern, ich habe schon den Anspruch, meine Kinder zu erziehen. Aber das Schlimmste wäre für mich, wenn meine Kinder Angst vor mir hätten. Dann wäre irgendwas kaputt in der Beziehung, wenn meine Kinder sich für mir fürchten würden. Bei allem, was ich versuche zu erziehen und in sie reinzulegen, ist mir wichtig, dass sie wissen, über allem anderen, ich liebe dich. Und dass sie sagen, Papa, ich hab dich lieb, dass die Beziehung stimmt. Und so sagt Gott auch, ich vergeb dir deine Verfehlungen von Herzen gern. Hab keine Angst, komm zu mir, du bist geliebt. Und dann steht hier, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, kennen wir auch aus anderen Liedern, wurde da aufgegriffen, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Also interessant ist hier im Urtext, auch in manchen und allen anderen Bibelübersetzungen, das ist die von Martin Luther, steht hier gar nichts von Morgen und Abend, sondern da steht immer, soweit der Osten vom Westen entfernt ist, so weit trennt er, also soweit der Osten, wo ist Osten, wo ist Westen, ich weiß es gerade nicht. So, da ist Osten und wo ist Westen? Okay, also, wunderbar, muss ich mich gar nicht drehen. Also soweit der Osten vom Westen entfernt ist, ja, soweit trennt Gott die Sünde von uns, bedeutet, die beiden können nicht, zu Osten und Westen kann niemals zusammenkommen. Damit wollte beschrieben werden, wie weit die Sünde von uns getrennt wird. Luther hat wahrscheinlich gedacht, das Bild von Osten und Westen blickt doch kein Mensch. Also hat er das übersetzt mit, sofern der Morgen ist vom Abend, so weit lässt er die Übertretungen von uns sein. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meiner Mutter, da habe ich sehr viel Radio gehört, weil meine Mutter von Herzen gerne Radio hört. Und ich weiß nicht so gut Namen, aber ich kann mich gut an Geschichten und an Texte erinnern. Und manchmal fallen mir Liedtexte ein von Liedern, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr gehört habe oder vielleicht nur ein, zweimal gehört habe. Und dann wurde ich erinnert an Volksmusik, das Lied, das geht, ich werde es nicht singen, ich kann es auch nicht, weil ich kenne nur den Text. Das geht so ähnlich. Lady Sunshine and Mr. Moon, sie können gar nichts dagegen tun, dass sie sich noch niemals trafen, denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Ja? Also das Lied will zeigen, Sonne und Mond können sich niemals treffen. Okay? Und das meint dieses Bild, Sonne und Mond, der Morgen und der Abend, sie können sich niemals treffen. Und wenn Gott die Sünde von uns wegnimmt, dann können wir uns nicht mehr treffen. Dann ist das getrennt. So weit nimmt er das auseinander. Vielleicht hilft euch das Bild was. Und es gibt Atheisten, die sagen, naja, gut, das ist mir alles egal mit Götter und so, ich glaube ja nicht an Gott, hat gar keinen Gott, von dem ist das für mich alles irrelevant. Aber was ich ganz oft erlebt habe, ist, dass ein Atheist, der nicht gläubig ist, ganz oft nicht mit Schuld umgehen kann. Es gibt Menschen, die sich das Leben nehmen, weil da eine Schuld in ihrem Leben ist und sie mit dieser Schuld nicht zurechtkommen und sie mit dieser Schuld nicht klarkommen und mit dieser Schuld nicht wissen, wohin damit und damit nicht umgehen können. Und wenn du keinen Gott hast und du, dann hast du, wohin mit meiner Schuld? Musst irgendwie allein mit klarkommen. Es gibt keinen Ort, wo du mit deiner Schuld hingehen kannst. Und das ist ein Problem. Aber wenn wir an Gott glauben, gibt es einen, der für uns gestorben ist am Kreuz, damit wir Rettung haben, damit er all unsere Schuld, all unsere Verfehlungen auf sich nimmt. Okay, wir müssen weitergehen. Also, dass er gnädig und barmherzig ist, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. In Barmherzigkeit, da steckt so viel drin, nämlich, dass jemand mitfühlend ist, mildtätig, Gnade, Erbarmen, so viel steckt da drin. Und ich habe darüber ja auch gepredigt bei den Seligpreisungen über das Thema Barmherzigkeit. Deswegen brauche ich da, wenn ihr euch das zu dünn ist, könnt ihr euch das nochmal nachhören. Deswegen kann ich da jetzt nicht weiter reingehen. Aber über einen Satz bin ich gestolpert, da möchte ich kurz was dazu sagen. Vers 8 bis 9. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Glauben wir an einen Gott, der uns Vorwürfe macht und der zornig ist? Steht hier. Mit dem Wort Vorwürfe haben wir, glaube ich, unsere Probleme, weil das Wort Vorwurf bei uns, glaube ich, ausschließlich negativ belegt ist, oder? Oh, danke für deine Vorwürfe, das hat mir so gut getan. Nein, es ist rein negativ belegt. Wenn wir im Hebräischen reingucken, steht hier ein anderes Wort statt Vorwürfe, nämlich das Wort zurechtweisen. Auch da können wir sagen, die Zurechtweisung war nicht angenehm, aber zurechtweisen vom Wort her zeigt, worum es geht. Nämlich, dass wir zurechtgebracht werden. Und zornig? Kann ein Vater, der seine Kinder liebt, zornig sein? Also ich habe mir so überlegt, in welcher Situation bin ich sauer oder wütend über meine Kinder? Und am meisten wütend bin ich dann, habe ich vielleicht hier auch schon mal gesagt, dann, wenn eines meiner Kinder einem anderen Kind wehtut. Und ich dann sage, hör auf, du schlägst ihn nicht oder du schlägst sie nicht. Das möchte ich nicht. Oh Papa, hör auf, mir Vorwürfe zu machen. Ich muss dir das sagen, weil ich jemand anderes schützen muss. Zurechtbringen, zurechtweisen. Und ich glaube schon, dass es Situationen gibt, wo Gott sagt zu uns, du, wie du gestern Morgen diesen Mann oder diese Frau behandelt hast, das war nicht in Ordnung. Und ich möchte nicht, dass du so dein Leben lebst. Vielleicht solltest du mal hingehen und dich entschuldigen oder solltest anrufen, so und so. Es ist nicht okay. Das macht Gott, weil er uns zurechtbringen möchte. Aber nicht ewig wird er zornig sein. Das ist genau das. Es heißt, nicht ewig wird man zurechtweisen. Okay, wenn ich meinen Kindern das oft jetzt 10-mal gesagt habe, irgendwann ist es auch mal gut. Es macht zurechtbringen ist richtig, aber es bringt nichts, wenn ich ständig zurechtweisen. Und so auch Gott, er sagt es, was falsch ist, wo uns zurechtbringt. Aber sein Zorn ist auch schnell wieder verflogen, weil er sagt im nächsten Vers, er ist jemand, der sich, das steht, im Luther steht hier, oder in einem, nee, nicht im, im Elberfeld, der sich zärtlich erbarmt. Das drückt Liebe aus, Nähe, der sich zärtlich erbarmt. Papa, es tut mir leid. Komm her, ist okay. Jeder macht Fehler. Schwamm drüber. Zärtliche Erbarmung. Genau, und dann geht es ganz viel um die Vergänglichkeit des Menschen. Und dagegen wird gestellt, aber Gott ist ewig und von Ewigkeit zu Ewigkeit wird er seinen Bund mit uns halten. Dann geht es darum, dass er sich um uns sorgt, um uns kümmert. Hier wird übersetzt, Luther schreibt hier, der deinen Mund wieder fröhlich macht. Die Elberfelder schreibt hier, der mit Gutem sättigt dein Leben. Auch interessant, zwar völlig andere Übersetzungen hier. Und im Prinzip steckt da im Hebräischen alles drin. Gott, der sich um uns sorgt, um uns kümmert, der uns tröstet, der uns wieder fröhlich macht, der uns mit Gutem sättigt. Ich finde, da steckt schon so viel drin. Und dann, letzter Punkt, der auf dem Thron sitzt und regiert. Wir müssen uns bei all den Herausforderungen, die zurzeit los sind, auch weltpolitisch erinnern. Gott sitzt auf dem Thron. Wird Richard Krüger, wenn er hier spricht, in der Offenbarung, glaube ich, oft den Satz sagen, Merkt es euch und sagt, und dann werden wir gucken, ob es stimmt. Ich wette, oder ich wette, ist nicht gut. Ich bin mir relativ sicher, Richard Rüger wird ganz oft folgenden Satz sagen: Gott sitzt auf seinem Thron und er herrscht durch seinen Sohn. Wollen wir mal abwarten, ob er es tut. Ja? Also, es geht, wir haben ein Seminar über die Offenbarung, da geht es darum, über die letzten Dinge. Sehr interessant, seid unbedingt dabei. Und in all dem, was herausfordernd ist in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, müssen wir an eines denken: Gott sitzt auf seinem Thron und er herrscht und er regiert. Und kein sonstiger Diktator, denn die sind ganz kleine Wichte im Vergleich zu Gott. So, Gott handelt umfassend. Er vergibt, er heilt, er erlöst, er krönt. Krönt heißt, er gibt uns einen Wert und er erneuert. Und es sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern liebevolle Geschenke, die unser Leben prägen sollten. Folie 6. Genau, da steht, das sind die beiden, wenn man es aufgepasst hat, sieht, dass diese zwei Verse nicht aufgelistet waren in der Aufzählung, die noch kurz, damit wir den vollständigen Psalm behandelt haben. Da steht, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Da habe ich ja auch viel drüber gesprochen in der Seligpreisung, Predigtreihe, dass Gott derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgt und dass wir für Gerechtigkeit eintreten sollen, haben wir drüber gesprochen in der Predigtreihe gegen den Strom, die Predigtreihe über Daniel. Von Daniel lernen, unangepasst zu leben. Und dann sagt er hier, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Gott zeigt uns, ist die Betonung, Gott zeigt uns, was er tun möchte. Hey, und es ist so fantastisch, dass Gott das macht. Er bezieht uns ein in seine Gedanken und in seine Pläne. Ich könnte da viele Beispiele nennen, mache ich nicht, weil ich die Zeit heute Morgen nicht mehr habe, wo Gott deutlich mir gezeigt hat, was er tun möchte. Es ist wunderbar. Wir brauchen diese Beziehung zu ihm. Aber deswegen sollten wir aber Gott fragen: Gott, was willst du tun in dieser Region? Gott, was sind deine Pläne für diese Stadt? Was willst du tun in meiner Schule, in meiner Arbeitsstelle, meiner Firma? Was willst du tun in meinem Freundeskreis? Was willst du tun in meiner Familie? Was willst du tun in meinem Sportverein? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich bin sicher, er wird von Herzen dich in seine Pläne mit einbeziehen und sagen: Das möchte ich tun mit dir. Lass es uns gemeinsam machen. So. Ich komme zum Ende. Psalm 105 und 106 sehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber da wird diese Linie weitergeführt von Psalm 103. Im Psalm 105, da stehen die ganzen wunderbaren Taten, die Gott getan hat, bis zum Auszug, wo auch nochmal drin steht, warum es wichtig ist, dass wir daran denken. Genau, und im Psalm 106, Folie 8 machen wir noch. Folie 8, da stehen dann quasi ganz genau beschrieben die Folgen dessen, wenn wir vergessen. Und da heißt es: Unsere Vorfahren in Ägypten verstanden deine Wunder nicht. Schon bald vergaßen sie die vielen Beweise deiner Güte und lehnten sich am Roten Meer gegen dich auf. Dennoch rettete er sie um der Ehre seines Namens willen und um seine große Macht zu zeigen. Immer wieder, Folie 9, befreite er sie, aber sie lehnten sich weiter gegen ihn auf und kamen durch ihre Sünde um. Doch noch immer hatte er Mitleid mit ihnen und erhörte ihr Schreien. Das Vergessen führt zu Unglaube, zu Ungehorsam und letztlich zur Entfernung von Gott. Aber die Geschichte Israels ist wie ein Spiegel für uns. Immer wenn das Volk Gottes Taten vergisst, verliert es die Orientierung. Doch auch wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Er läuft uns hinterher, er erneuert immer wieder den Bund mit seinem Volk. Er lässt uns nicht im Stich, er hat immer wieder Mitleid. Und so schließen wir ab hier mit den letzten: Gelobt sei der Herr, oder hier stand es doch eins davor. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, bis in alle Ewigkeit, und das ganze Volk soll sprechen: Amen, Halleluja. Und der Psalm endet mit den Worten, nächste Folie: Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergessen trennt uns voneinander und erinnern verbindet uns. Also ihr wisst das aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn wir uns erinnern an etwas, das verbindet uns mit anderen Menschen, wenn wir gemeinsame Erinnerungen haben. Und vergessen trennt uns voneinander. Und genauso geht es uns mit Gott. Wir sollen nicht vergessen, wir sollen uns erinnern. Jetzt habe ich hier
Als letzte Folie ein paar praktische Tipps noch, die ihr mitnehmen könnt. Und die Anna leitet da gleich in den nächsten Punkt rein. Also praktische Tipps. Lies regelmäßig Psalmen, um Gottes Geschichte mit seinem Volk lebendig zu halten. Yay. Was möchtest du heute ganz bewusst nicht vergessen? Führe zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch. Schreibe regelmäßig auf, wofür du Gott dankbar bist. Das ist eine sehr, sehr gute, wichtige geistliche Übung. Und Punkt 3, erzähle anderen von Gottes Wirken in deinem Leben. Erinnern wird dann zur Ermutigung für andere.